Einen schönen guten Abend, ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute die Chance auf eine Geschichtsstunde haben, wie es sie leider, muss man dazu sagen, nicht mehr oft geben wird. Keine verblassten Schwarz-Weiß-Fotos, sondern der persönliche Augenzeugenbericht eines Mannes, der ein ganzes Jahrhundert überblickt. Geboren am Neujahrstag des Jahres 1926 in Lodz, also vor mehr als 98 Jahren. Der Vater verstirbt früh und als die Deutschen Polen überfallen, beginnt für ihn und seine Familie etwas, über das er sagt, man hat uns alle Attribute weggenommen, die einen Menschen ausmachen. Auschwitz, Großrosen, Flossenbürg, Natzweiler Struthof, Todesmärsche und am Ende der perfide Plan der SS, den Zug, in dem er und andere jüdische Häftlinge saßen, im Bodensee zu versenken. All das hat er erlebt und überlebt. Ich habe noch 35 Kilo gewogen, als es endlich vorbei war, sagt er. Und jetzt Rechtsruck in seiner Heimat Schweden. Und als am 7. Oktober im Morgengrauen die Hamas Israel angreift, liegt er in einem Bett in Tel Aviv und hört die Sirenen. Es gibt viel zu besprechen. Herzlich willkommen, Leon Weintraub. Freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind.
Ich danke für die Einladung und dass mir die Gelegenheit gegeben wird, eben in Ihrem Programm teilzunehmen.
Sehr gerne. Ich will Ihnen erst die andere noch vorstellen. Wir wollen nämlich diese Frau fragen, ob Leon Weintraub recht hat, wenn er sagt, Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, das seine Geschichte nicht unter den Teppich kehrt. Sie betreut für die Kollegen beim Deutschlandradio das Hauptstadtstudio. Vor allem aber war sie für längere Zeit Korrespondentin in Sachsen. Und wir schätzen sie, weil sie zu denen gehört, die sich immer einen differenzierenden Blick erlaubt hat. Nicht alle sind Nazis. Und die AfD analysiert sie sehr klar und nüchtern, aber sie dämonisiert sie nicht. Herzlich willkommen, Nadine Lindner. Freue mich sehr. Ja, und ich bin sehr gespannt auf diesen Mann. Schön, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Spätestens seit seinem Bestseller Wolfszeit kennen ihn viele. Genau 10 Jahre. Die Jahre zwischen 45 und 55 beschreibt er darin, so wie es noch nie jemand vorher gemacht hat. Wir haben uns mal lange darüber unterhalten. Und er sagte damals, es war eine Gesellschaft, die in diesem Krieg jede Moral verloren hatte und die danach das Leben in vollen Zügen genoss. Jetzt ist ihm ein mindestens ebenso brillantes Buch über die Zeit gelungen, die gerade in aller Munde ist, die Weimarer Republik. Ein Buch über das kurze Leben zwischen den Kriegen, Höhenrausch hat er es genannt. Und wer dieses Buch liest, kommt aus dem Staunen nicht heraus. Viele der Kämpfe, die wir gerade kämpfen, also Stadt gegen Land, wütende Bauern gegen elitäre Großstädter und so weiter, alles wie gehabt. Und er sagt, vieles, was wir heute als modern empfinden, also bis hin zu Fragen der sexuellen Selbstbestimmung, wurde damals zum ersten Mal gedacht. Und ja, es gibt viele Parallelen. Es gibt aber auch, sagt er, einen entscheidenden Unterschied. Damals wollte die Gesellschaft etwas radikal anderes. Heute dagegen wären wir schon froh, wenn einfach alles ein bisschen so bliebe, wie es gerade ist. Bin sehr gespannt. Herzlich willkommen, Harald Jena. Freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend Ihnen allen. Herr Weintraub, die erste Frage an Sie. Sie sind aus Schweden, aus Stockholm, wo Sie leben, zum Gedenktag 27. Januar nach Deutschland gekommen. Was bedeutet dieser 27. Januar für Sie als jemanden, der selber auch in Auschwitz war? 27. Januar, Befreiung von Auschwitz durch die Russen.
Ein sichtbar, fassbarer Beweis, dass das, was geschehen ist, nicht in Vergessenheit gelassen wird. Und vor allem der Würdigung und Ehrung der Opfer des Nationalsozialismus.
Und wie hat sich die Bedeutung dieses Tages in den letzten Jahren, ich habe schon auch ein bisschen den Kontext gerade hergestellt, Stichwort Schweden, die Schwedendemokraten zum Beispiel, zweitstärkste Kraft in ihrem Land, wie hat sich die Bedeutung, der Blick auf diesen Tag in den letzten Jahren verändert?
Der Grund ist entstanden in Schweden. Unser Premierminister Göran Persson hat den Vorschlag gemacht. Ich glaube, es war 2000, war eine Konferenz in Stockholm über Holocaust. Und dann wurde 2005 dieser Tag von den Vereinten Nationen als International Holocaust Memorial Day, als Gedenktag. Und jetzt eigentlich die ganze Welt begeht diesen Tag. ist auch ein der Schritt zu bestätigen, zu festigen, dass dieser Tag nicht und das, was dahinter steckt, nicht in Vergessenheit geraten wird.
Es gibt so einen schönen Satz von Ihnen, über den ich irgendwo gestolpert bin, wo Sie sagen, es kostet nichts, in Frieden nebeneinander zu leben. Das klingt so trivial und so banal, aber es ist so unglaublich wahr. Aber was passiert, wenn man das nicht macht und wenn Menschen anderes im Schilde führen? Das zeigt Ihre ganz persönliche Geschichte so eindrucksvoll wie wenige andere. Und wir schauen einmal kurz rein.
Es gibt böse Menschen. Es gibt Menschen, die sowas richtig denken, dass sie auf andere herabschauen, nehmen sich das Recht, andere zu missachten. Und diese Haltung haben wir am eigenen Leibe erfahren, führt geraden Weges zur Gaskammer.
Lasst nicht zu, dass sich die Geschichte wiederholt, warnt der 98-jährige Leon Weintraub. Er ist 13 Jahre alt, als Hitler 1939 sein Heimatland Polen überfällt.
Und dann das Akustische, das Geschmettere der nägelbesohlten Stiefel auf dem Kopfsteinpflaster. Wenn ich nur daran denke, gehe ich mir in kalte Schauer durch meinen Rücken.
Weintraub wird mit seiner Mutter und seinen vier Schwestern ins Ghetto gebracht. Dort beginnt eine jahrelange Odyssee mit Angst, Zwangsarbeit und Hunger. 1944 wird die Familie nach Auschwitz deportiert, voneinander getrennt. Leons Mutter wird direkt nach ihrer Ankunft vergast. Die brutalen Übergriffe der Wachen, der Gestank von verbranntem Menschenfleisch, all das, sagt er, werde ich nie vergessen. Dem Tod entkommt er nur, weil er es schließlich schafft, sich einem Gefangenentransport anzuschließen. Danach überlebt er drei weitere Lager und einen Todesmarsch. Bei seiner Befreiung im April 1945 wiegt Leon Weintraub nur noch 35 Kilo und ist schwer krank. Der Großteil seiner Familie hat den Holocaust nicht überlebt. Als Vertriebenem ist es ihm erlaubt, an der Universität Göttingen Medizin zu studieren. Er praktiziert als Gynäkologe in seinem Heimatland Polen. Doch der wachsende Antisemitismus zwingt ihn schließlich 1969 Polen zu verlassen. Er emigriert nach Stockholm. Mit großer Sorge schaut er heute auf den politischen Rechtsruck in Schweden und erzählt Schülern und Studenten seine Geschichte gegen das Vergessen, wie er sagt. Ja, Herr Weintraub, ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute die Chance haben, dieses Gespräch zu führen. Ich habe es eben schon gesagt, wir alle kennen diese Bilder aus Geschichtsbüchern. Herr Jena beschäftigt sich viel mit Geschichte, Nadine macht das auch. Und das sind Schwarz-Weiß-Bilder. Aber Sie sitzen heute hier in Farbe und wir können uns miteinander unterhalten. Und ich bin sehr gespannt auf dieses Gespräch und würde Sie gerne zu Beginn fragen, mit welchen Gefühlen reisen Sie, nachdem wir das jetzt auch hier gesehen haben, rund um einen solchen Gedenktag nach Deutschland?
Schon von Anfang an, nachdem ich in Ruhestand getreten bin, das war vor über 30 Jahren, eine Art innere Verpflichtung, meinen ermordeten Familienmitgliedern, dass ihr Schicksal nicht vergessen wird, zu würdigen und zu ehren. Da fing ich an in der deutschen Schule Stockholm, wo unsere Tochter Emilia, der Vorname stand von dem Vornamen meiner Frau Eva Maria und ich Leon EML, ist Emilia entstanden. Und da war ich aktiv in der Schulleitung, in der Elternverband. Da, wir lieben unser Kind. Ist die Schule gut? Geht es dem Kinder gut? Geht es dem Kinder gut? Geht es uns gut?
So.
Und da waren wir aktive Eltern. Und da habe ich mir, ich kam mir vor als lebendiges audiovisuelles Lehrhilfsmittel. Und Teilnahme einmal im Jahr im Einverstanden mit dem Lehrer in zeitgenössischer Geschichte, nachdem die Schüler der 9. und 10. Klassen den das 11 Jahre dauernde Tausendjährige Reich und den Zweiten Weltkrieg bearbeitet haben, kam ich ran, eben als lebendiger Augenzeuge dieser Geschehnisse. Und der Eindruck ist sehr tiefgreifend. Der Geschichtslehrer Jürgen Schumann war dann in Singapur Rektor, Schulleiter. Auf meiner Reise nach Australien habe ich Pause gemacht. Und da habe ich für seine Abiturienten Vortrag gehalten. Und wann wir uns treffen mit Jürgen, sagt er, weißt du, sobald ich einen Schüler treffe, der dir zugehört hat, die fragen immer nach dir. Also das ist doch, hat gewirkt. Mhm. Und ich bin überzeugt, dass sie Tausende und Tausende, ich habe über 70 Schulen in Deutschland besucht, Gedenkstätten. Mhm. Mhm. Also das ist eine Art Verpflichtung. Mhm. Und dann kommen noch 3 Elemente dazu. Das erste ist, dass es trotz, dass diese Geschehnisse in der Weltgeschichte wie kaum ein anderes so gründlich dokumentiert ist, in Wort und Bild, gibt es Verneiner. Es gibt Verneiner und nicht einfache Leute nur. Bischof Thomas in England. Ja, die Sauna, die Gaskammer war keine Gaskammer, es war eine Sauna. Ahmadinejad, genau. Der Präsident in Persien, Konferenz eingerichtet, angeordnet gegen Holocaust. Also die Verneine, das ist, und dann das dritte, die leider immer stärker wachsende Hydra mit tausenden Köpfen von Rechtsradikalen, die wieder die Schlagworte der NSDAP, die Ideologie von Hitler und Goebbels und Rosenberg aufgreifen. Mhm. Und das Absurde, dass in meinem Geburtsland Polen es junge Menschen gibt, die durch die Straßen marschieren in Nazi-ähnlichen Uniformen mit Nazi-Slogan, mit dem Haha-Gruß, Hitlers Geburtstag feiern, in einem Land, wo es kaum eine Familie gibt, die nicht von Nazis gelitten hat.
Richtig.
Urenkel von Nazi umgebrachten Polen nennen sich stolz Nazis. Denn, wie der Ministerpräsident von Polen, Morawiecki, 2019 wurde ich beehrt mit einer Ansprache im Namen der Überlebenden. Und ich habe stark, sehr scharf die Regierung angegriffen, angeklagt, dass sie durch die Finger schauen auf diese Auftreten von diesen sich nennenden Nazis. Und er griff das Wort nach mir, geht das Mikrofon und das Erste, was er sagt, es waren nicht Nazis, es waren Hitlerdeutsche. Ein Ministerpräsident eines 40 Millionen Volkes unterscheidet Nazi und Hitlerdeutsch. Also ob es nicht das Gleiche wäre. Es gab keine Nazi, die nicht Hitler-Anhänger waren, umgekehrt. Also das war sehr negativ.
Wenn wir gerade in Polen sind, Herr Weintraub, Sie gehören zu denen, die von Anfang an über das gesprochen haben, was Ihnen widerfahren ist, was Ihnen passiert ist. Das war ja bei vielen ganz anders. Ich habe hier viele dieser Gespräche geführt und oft Leute erlebt, die ihr ganzes Leben lang geschwiegen haben, die dann irgendwann in therapeutische Behandlung sich begeben haben, die dann irgendwann gesprochen haben und das als eine Art auch von Befreiung erlebt haben, endlich darüber reden zu können. Wenn wir jetzt trotzdem einmal eintauchen in Ihre Geschichte, ich will das nur einmal vorher wissen, wie schmerzhaft ist das für Sie, wenn Sie all das wieder und wieder erzählen, was damals passiert ist?
Ich nenne mich Humanist, intellektuell und ich habe nicht zugelassen, dass Hitler siegen sollte und das soll mein ganzes Leben zerstören. Ich kenne Leute, die ganze Palette von Leuten, wie Sie gerade erwähnt haben, nie darüber sprechen wollen oder können.
Genau.
Bis zu Leuten, die von nichts anderem sprechen können als ihrem Leiden. Das ist schmerzhaft zu erfahren. Bei mir, ich bin Rationalist. Ich nehme die Sache. Ich habe die Sache nicht überwunden, aber bearbeitet in meinem Gehirn und nehme Sachlichkeit vor allem. Mhm. Und vor allem, ich sehe ein, voll überzeugt, dass es nützlich ist, darüber zu sprechen, die Wahrheit über den Alltag unter den Nazis zu berichten und das wahre Gesicht und vor allem das, wie hier schon erwähnt wurde, es fängt an mit Ableigung gegen andere, von oben herabschauen auf andere, missachten andere und das führt geraden Weges in die Gaskammer.
Wenn wir einmal zurückgehen in die Zeit, wir haben das eben schon kurz gesehen, Sie wachsen auf, geboren in Lodz. Ihr Vater verstirbt sehr früh, schwierige Verhältnisse. Ihre Mutter muss Sie und Ihre vier Schwestern irgendwie durchbringen. Dann kommt dieser Überfall und Sie werden gezwungen, ins Ghetto, in Lodz zu gehen. Ich war selbst mal dort, also man kann das nicht mehr wirklich sehen, aber ich kenne die Berichte. Ich weiß ein bisschen, wie abgeschirmt das war. Ich weiß auch, wie eng das war, wie diese Züge da durchgefahren sind, wie irgendwann tote Menschen, Leichen links und rechts lagen und andere auf dem Weg zur Arbeit in diesem Zug sitzend aus dem Fenster gucken. Die beißen in ihr Frühstücksbrötchen und sehen diese toten Menschen links und rechts, fahren durch dieses Ghetto durch, steigen am Ende wieder aus und sind bei der Arbeit. Wie haben Sie das erlebt, als jemand, der im Ghetto drin war? Diese beengten Verhältnisse, diese Verzweiflung, die Krankheiten, die sich breit gemacht haben, der Hunger, wie haben Sie das erlebt?
Ich würde mit dem Wort Hunger anfangen. Es kann sein, dass Sie am Tage so intensiv beschäftigt sind, dass Sie gezwungen sind, Lunch, Mittagszeit zu überspringen und glauben gegen Abend, dass Sie fürchterlich hungrig sind. Das ist kein Hunger. In meinem Begriff ist das gesteigerter Appetit. Aber vom September 1939 bis zur Befreiung um den 20. April 1945 mit einer einzigen, ich wiederhole, einer einzigen Ausnahme an Hunger buchstäblich gelitten. Nicht einschlafen können abends durch den schmerzhaften Druck in der Magengegend. Morgens aufwachen mit dem Hungergefühl. Und was das Wichtigste ist, vor an nichts anderes denken können, als wie kann ich etwas zu essen bekommen. Ich bewundere die Einsassen in Ghetto Lismannstadt, denn in Lodz gab es kein Ghetto. Das Ghetto wurde errichtet durch die Nazis 1940 im Namen eines deutschen Generals nach dem Ersten Weltkrieg, Lismann, auch für viel Hitlers übrigens. Dass sie noch imstande waren zu denken, Tagebücher zu schreiben, das war für mich unfassbar. Ich konnte an nichts anderes denken.
Sie haben gesagt, Sie sind ein einziges Mal in diesen 6 Jahren satt geworden. Wann war das?
Als ich, wie ich später erwähnen werde, aus Auschwitz entkommen bin, nach Großosen, war ich in der Außenlage Dernau. Ich habe im Projekt Riese für Stromversorgung gearbeitet.
Als Elektriker.
Ich war Maststeiger. Ich habe die Leitungen angebracht. Und der Arbeitsleiter von der Organisation tot, andere Uniform. Ich kann mich erinnern, mit ihm irgendwann ein Wort gewechselt zu haben. Aber eines Tages kam er morgens an, hat ein Schreiben vorgezeigt der Wache, das unterschrieben hat, übernimmt die Verantwortung für mich. Er muss mich als den Fachmann mitnehmen, um Material zu versorgen. Es war ein Vorwand. Wir landeten in einer Stadt, wahrscheinlich Waldenburg. Denn dieses Dernau war zwischen Breslau und Waldenburg. Wir landeten in einer Wohnung, eine junge Frau öffnete uns. Mich haben sie in die Küche gesetzt vor eine Terrine mit Suppe und so einen Stoß Brot. Und die verschwanden, wahrscheinlich im Schlafzimmer. Ich habe gegessen und gegessen und gegessen und gegessen, Hände ringen zum Himmel. Sie sollen sich so lange wie möglich amüsieren, dass ich so lange wie möglich andere Luft atmen kann als die Lagerluft. Denn die Lagerluft war furchtbar. Wir waren auf Britzen zu 10. Am Anfang hatte ich mein Stückchen Brot zu dem Kopf gelegt, aber dann verschwand es in der Nacht, habe ich unter dem Arm gelegt, dass ich es sicher haben kann. Es war ein schlimmer. Ich hatte noch den Vorteil, dem ich auch zum Teil das Leben verdanke, war, dass in diesem Beruf war ich erstens oben auf dem Stolpen, weit entfernt von den Kolben der SS-Männer, vor allem junge Kerle, haben sich gelangweilt, saßen. Es war ja Winter geworden. Mhm. Wir wurden gefangen im August, dann im Oktober nach Großhosen und Lernau. November geworden, Dezember, Winter. Wir hatten keine Kleidung, nur eine Jacke und Hemd. Ich konnte mir erlauben, meine Decke, Filzdecke, in ein Dreieck zu legen, um die Brust zu spannen und hinten am Rücken ein Stück Draht zu verbinden, weil ich nicht kontrolliert wurde. Ich wurde aus der Baracke geholt. Der Arbeitsleiter kam mit einem Motorrad mit Beiwagen. Im Beiwagen war die Wache, der Sessmann. Mhm. Ich hinter. Wir fuhren zum Arbeitsplatz, die Leitung hinlegen, Isolatoren, alles müssen, wo die Stolpen gesetzt werden sollen. Dann kam das Kommando, hat die Stolpen gesetzt, ich hochgeklettert und meine Arbeit verrichtet. Also ich war, denn die jungen SS-Leute haben sich gelangweilt. Dann nahm so ein Schnösel sein Gewehr am Lauf und ging und schwenkte und kam ein Kopf im Wege des Kolbens, umso schlimmer für den Kopf. So, dass wir fast täglich ein, zwei Leichen ins Lager mittragen mussten.
Der Sadismus, von dem so oft berichtet wird. Wir sind jetzt sozusagen schon ein bisschen weiter. Ich würde gerne, Herr Weintraub, mit Ihnen noch einmal zurückgehen. Auschwitz. Ja. Als Sie nach Auschwitz, nach Birkenau deportiert worden sind. Sie berichten all das, was man kennt. Diese Reise in diesem Viehwaggon. Fürchterliche Situation. Sie sagen, wir standen da, da konnte keiner sitzen, da konnte keiner schlafen. Es vergingen Tage und Nächte. Die Notdurft irgendwo in einem Eimer.
Furchtbarer Gestank.
Von irgendeiner Decke
abgedeckt.
Das war's.
Das war die linke hintere Ecke.
Genau. Tote Menschen. Irgendwann Menschen, die einfach nicht mehr können. Und dann kommen sie irgendwann vollkommen erschöpft und auch im Kopf völlig erschöpft an. Wissen eigentlich nicht, was wirklich auf sie wartet. Sie beschreiben das auch und sagen, wir wussten nichts von Auschwitz. Wir hatten keine Ahnung davon.
Es wurde uns niemals gesagt, wann und wohin wir gebracht werden.
Mhm. In dieser Moment, es gehen plötzlich diese Türen dieses Waggons auf und sie stehen an dieser berüchtigten, an dieser berühmten Rampe, in der Mengele seine Selektion macht. Was haben Sie davon in Erinnerung? Wie war das? Was haben Sie gehört? Wie hat es gerochen? Was war das für eine Atmosphäre?
Zuerst, was sehr auffallend ist, ich habe ein gutes Gedächtnis. Ich denke in Bildern, sehe ich ein Bild, kann ich das Bild beschreiben. Ich habe keine Erinnerung von der langen Reise von Ghetto in Nizamstadt nach diesem Ort, der ich später gewiesen habe, Auschwitz-Birkenau. Es herrscht eine Todesstille. Kein Ausdruck der Empörung, der Enttäuschung, Proteste. Alle sind wie gelähmt. Man hört überhaupt kein Wort. Dann die Türen aufgerissen, solche merkwürdige Gestalten wie in Schlafanzügen, blau, grau, weiß gestreiften Anzügen und das nur das Wort raus, 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 nur schnell raus und schnell nach vorne. Ich habe Mama zugewinkt, Mama, wir sehen uns drin. Ich habe immer noch nicht eingesehen, wie wir betrogen wurden. An den Anschlägen auf den Wänden im August 1944 war diese Perfidie der Nazis in Sorge um unser Wohl weil sie vermeiden wollen, dass wir zwischen die Fronten kommen, da die Front sich nähert, wird wegen unserer Sicherheit das Ghetto verlegt in Sicherheit in die Tiefe des Dritten Reiches, wo wir weiter unsere nützliche, für die Nazis nützliche Arbeit, für die Wehrmacht produzieren können. Und dann die Reise und dann angekommen nach vorne, Frauen rechts, Männer links. Und in diesem Trab nach vorne sehe ich in meinem Augenwinkel den Stolpen, Stacheldraht. Aber darüber hinaus weiße Isolatoren und Leitungen. Ich war Elektriker im Ghetto.
Ihnen war klar, was das bedeutet.
Sofort stromführende Leitungen am Zaun. Wo bin ich geraten? Wo hat man uns gebracht? Nach vorne gekommen, kam der berühmte Daumen. Rechts tot, links Leben, auf Aufschub. Und wie meine Schwester erzählt haben, als sie nach vorne kam, hat wahrscheinlich Menge das runtergebeugt zu meiner Mutter, etwas gefragt. Meine Mutter konnte fließend Deutsch und Russisch, noch vom Ersten Weltkrieg her. Sie war ja 1893 geboren. Aber sie hielt krampfhaft fest an der Hand meiner Tante Eva, 10 Jahre älter als meine Mutter, die sofort den Finger nach rechts bekommen hat. Und sie hat Mama mitgezogen.
In die Todeszone.
Und sofort vergast worden an diesem Tag. Und ich kam nach vorne, ich war so mager, ich war aufrecht. Auch heute halte ich mich noch ziemlich aufrecht, noch nicht gebeugt. Nach links, also zu arbeitsfähigen. Und dann fing an, was ich nenne, die Prozedur der Entmenschlichung. Alle Attribute eines Menschen wurden uns abgenommen. Erst in ein Gebäude alles ablegen, alles Persönliche abgeben. Dann die Dusche, dann kam die erste Etappe, war Haarschneide. Das ist eine Reihe Häftlinge mit Haarschneidemaschinen und Haare von allen behaarten Körperteilen entfernt. So unvorsichtig, so ungeschont, weil hinter uns eine lange Schlange war, ist so manche Hautfetze mitgekommen. Das hat furchtbar gebrannt. Bei der nächsten Etappe, wo wieder eine Reihe Häftlinge saß an einem Trog mit einer öligen, nach Carbolphenol übel riechende Flüssigkeit, eine Mob, mit dem man heute Fußboden sauber macht, eingetaucht unter den Unterleib, unter Arm, Kopf, gestrichen, desinfiziert. Das hat furchtbar gebrannt an den verletzten Hautstellen. Und dann die nächste Etappe beim Ausgang, wieder eine Reihe Häftlinge zugeworfen. Jacke, Hemd, Hose. Und hingewiesen, ein Haufen von Holzschuhen. Und dann wurden wir gebracht in ein anderes Gebäude. Da kam rein ein wohlgenährter, gut aussehender Mann, so um 50, und ging auf und ab auf diesen Ziegelaufbau, die die beiden Ofenstellen, Schornsteine in diesem Gebäude verbunden hat. Und fing an, einfach mit einem weichen Ton, freundlich, mit einfach, sollte jemand von uns in den natürlichen Körperöffnungen Goldmünzen, Schmuck oder andere Kostbarkeiten versteckt haben, wird das durch Röntgenuntersuchung entdeckt, wird man furchtbar bestraft. Mein erster Gedanke war, furchtbar bestraft, ist das, was sie bis jetzt durchgemacht haben, nicht Strafe genug? Und da sind wirklich einige aufgestanden, was da reingeworfen hat, ein kleines Gefäß. Danach wurden wir aufgeteilt in verschiedenen Block. Es war nicht Baracke, sondern Block. Ich war als Jugendliche im Block Nummer 10 untergebracht. Und diese Zeit in Auschwitz, wie ich später erfahren habe, war es eigentlich eine Arbeitskraftreserve. Hat Krupp Siemens angefordert 200 Arbeitskräfte. Mhm. Da wurden aus dieser Gruppe 200 Menschen geholt und näher zum Arbeitsplatz gebracht, in Arbeitslager. Ich war in einer furchtbaren psychischen Verfassung, getrennt von Mutter und Schwestern.
Sie haben die nicht mehr gesehen?
Nicht mehr gesehen. Und vor allem das Pech. In diesem Transport gab es keine einzige Person, die mir von früher bekannt war. Ich war völlig mir selbst hinterlassen. Waren Gruppen gefangen worden. Die konnten sich gegenseitig unterstützen. Mhm. Meine drei Schwestern waren zusammen. Und wäre meine Mutter bei der Selektion, ein neues Wort, sie hätte eine Chance zu überleben mit drei eigenen Töchtern.
Quält Sie das bis heute, die Frage nach der... Ich merke das.
Ja, meine Mutter hätte, das war ein Gedanke, der mich immer quält, eine Art...
ich verstehe das.
Leid. So, da dazu kam der drückende, furchtbar belästigende Geruch, Gestank, unser Teil, genannt Feld, war links war ein Gebäude mit hohen Schornsteinen, rechts habe ich Frauen. Aus den Schornsteinen qualte Tag und Nacht ein schwerer, schwarzer, nach verbranntem Fleisch stinkender Rauch.
War Ihnen klar, dass da Menschen verbrannt
waren? Keine Ahnung. Ich war völlig ahnungslos.
Haben sich das nicht erzählt? Es war
ich hatte mit keinem den Mund aufgemacht. Ich kannte keinen. Und ich war in mich sehr geschlossen. Mhm. Ich habe mich, wie in unserem Beruf der Medizin gibt es einen Ausdruck, Katatonie, eine Erstarrung. Man hört und sieht, kann Befehle ausführen, aber man hat kaum höhere Gehirntätigkeit aktiv. Ich habe mich wie ein Kokon eingeschlossen. Mhm. Und das war auch ein Selbstbewahrungsreflex, kann man sagen. Selbsterhaltungstrieb. Mhm. Denn das hat mich verschont, das richtig wahrzunehmen, was um mich geschieht. Sonst hätte ich durchgedreht. Ich hätte es nicht geschafft.
Wie oft haben Sie sich die Frage gestellt in der Situation, warum? Warum machen Sie das?
Nein, keine warum? Gedankentätigkeit.
Es geht nur noch um Existieren.
Nein, es beweist diese Gedanken fehl Abwesenheit von Gedenken, dass ich mich nicht erinnern kann, irgendwann mir Gedanken gemacht, was ist mit Mama und meiner Schwester geschehen. Mhm. Ich habe keine Erinnerung, so dass ich eines Tages zwischen Block 16 und 18 sah ich eine Gruppe nackter Männer. Wie viele es waren? Es waren ein paar hundert. Ich habe gewagt, mich im Bewundern gewagt, was macht dich hier nackt? Sagten sie, wir sind registriert worden. Wir warten auf Kleidung, um raus zur Arbeit. Und das Wort raus wurde ein Signal, ohne zu überlegen. Völlig unbewusst, kann man fast sagen, spontan, nur links, rechts geschaut, keine SS, keine schwarzen Uniformen, keine Kapos, Funktionäre mit dem Kapo. Mhm. Und im Schatten des Gebäudes die drei, kann ruhig sagen, Schmattes, zerlumpen, so zerschlissen nach den vielen Wochen, abgeworfen und mich tief reingedrängt in die
Gruppe. Sie haben sich ausgezogen, haben ihre Kleider weggeworfen
und
haben sich mitten reingestellt in diese große Gruppe von lauter nackten Menschen.
Ja, und die haben nicht reagiert. Dann kamen sie an und sind Filmereien aufgestellt, zur Kleiderkammer und raus
zum Arbeitszug.
Zum Zug. Mhm. Im letzten Bild aus Auschwitz-Birkenau saß ich auf der rechten Seite, wo das Frauenlager war, eine Frau so schräg an den Drähten klebend, hat sich an die stromführenden Leitungen geworfen.
Absichtlich.
Ja. Und dann sind wir gelandet in Großrose, wie ich später erfahren habe. Nach ein paar Tagen fragten sie nach Elektrikern, habe ich mich gemeldet. Mhm. Obwohl das ganz was anderes war, als ich im Ghetto. Ich habe im Ghetto Motoren gewirkt, Leitungen geschaltet und die schlimmste Arbeit in meinem Leben, Leitungen vom Saal zu führen, dicke Ziegelwände, eine Öffnung zu schaffen. Von Bohrmaschinen gab keine Rede. Aber wir haben so ein bin dann Schlagrohre bekommen, verzahnt an einem Ende. Und die schweren Hammer, Millimeter für Millimeter.
Sich dadurch.
Also die Bewegung wie Charles Chaplin in den modernen Zeiten.
Ja, Wahnsinn. Sie haben zwei weitere dieser Lager überstanden, überlebt. Sie fanden sich dann irgendwann in einem Zug und berichten die unglaubliche Geschichte. Der perfide Plan der SS ist es, diesen Zug mit vielen anderen hunderten Häftlingen im Bodensee zu versenken.
Ja. Fred Trendel, ein Schriftsteller von Donaueschingen, hat ein Buch geschrieben, die 10 Tage an der Aar, und schildert die letzten 10 Tage des Zweiten Weltkrieges und beschreibt genau, was mit uns geschehen ist. Dass wir von Offenburg, wo ich das Kommando, das von Flossenburg am 25. März 1945 transportiert wurde, wie in meinem Schreiben von Bad Arolsen steht, nach Offenburg, waren eingesetzt, um die Reminen von den Schienen zu räumen. Manche sind dabei aufgegangen. In meinem Schreiben, in diesem Schreiben steht auch, dass wahrscheinlich in Flossenburg aufgenommen bei der Registration. Und meine Registrationsnummer 82.707, das noch heute in dem großen Buch in Flossenburg bezeichnet ist. Es ist für mich manchmal sehr schwer, Worte dafür zu finden. Bitte um Entschuldigung.
Ich verstehe das. Ich verstehe das. Vor allen Dingen, wenn man... Es gibt ja ein Detail, auf das ich Sie jetzt nicht ansprechen wollte. Ich erzähle es einfach mal, um mal klarzumachen, wie knapp das auch für Sie alles war. Dieser gesamte Block 10, von dem Sie gerade gesprochen haben, ist wenig später ins Gas geschickt worden. Nur wenige Tage, nachdem Ihnen die Flucht geglückt ist,
inmitten dieser Gruppe von Männern. Ein glaubwürdiger Augenzeuge, ein Freund der Familie, Feller Kuppermann, mit seinem Bruder war ich in der Schule zusammen, mein guter Freund, war Zeuge, als der ganze Block Nummer 10, als untauglich für Arbeit, es war immerhin schon April, also März 1945, und in die Gaskammer gebracht. Hatte keine Ahnung davon, wie es mir gelungen ist, Auschwitz zu entkommen. Denn ich wurde nicht kontrolliert.
Ja, ist schon klar.
Weil ich, darum habe ich keine Auschwitznummer.
Dieser Zug, in dem Sie saßen, der im Bodensee versenkt werden sollte, der wurde dann angegriffen von einem französischen Jagdflieger. Die Lokomotive wird angegriffen, der Zug kommt zum Halt, Sie schaffen es zu entkommen und sind plötzlich draußen. Wie muss ich mir das vorstellen, dieser erste Moment? Jetzt bist du draußen und...
Aber wir waren immer noch unter Bewachung.
So.
Wir wurden Hügel rauf, Hügel runter. Das war ja so um Donaueschingen, also im Schwarzwald.
Genau.
Aber auf einmal, zu unserer großen Überraschung, sehen wir Uniformstücke in dem Gebüsch und Wache weg. Also Mütze mit dem Totenkopf, Jacke mit dem Doppelblitz, SS-Zeichen.
Entnazifizierung, würde ich sagen.
Ja.
Auf die Schnelle.
Und wir haben uns auch in die Büsche geschlagen. So schwach ich war, aber doch gelenkig. Wir hörten Schüsse. Da haben sie mir geholfen, am Baum hochzuklettern. Ich konnte ins Tal runterschauen und sah, dass eine Lokomotive von links, also vom Osten angekommen ist. Leute noch rangetrieben in den Zug. Und der Zug ist nach links abgefahren, nach dem Osten. Und wir haben ein bisschen abgewartet, gegen Morgengrauen, in entgegengesetzte Richtung. Und da standen wir auch einmal vor der Donaueschingen. Aber unterwegs waren, auf einmal kamen in der Schneise auf Fahrrädern 3 Soldaten. Die haben umeinander einen Kreis gemacht. Die hatten Angst vor uns wie vor ihnen. Waren 8 Häftlinge ungefähr. Ich war der Jüngste. Und dann kamen wir an eine Schneise ran. Da kam auf einmal hinter der Kurve ein Lastwagen Da drauf sahen wir ein schwarzes Gesicht am Maschinengewehr mit dem Turban. Er hat Angst bekommen, wusste nicht, was das ist, in den Wald gesprungen. Da hörten wir einen Schuss, da kamen wir raus, Hände hoch. Da kamen uns entgegen hochgewachsene Soldaten, ganz andere Uniform, mit einer Pistole an uns gerichtet. Da zeigten wir KL, Konzentrationslager, mit einer Kalkfarbe auf der Jacke aufgeschmiert und zeigte auf den Kopf einen Streifen der Haarschneidemaschine rausgeschnitten, um uns zu kennzeichnen als Häftlinge. Als er näher kam, ich sehe ihn vor mir, er schiebt die Pistole hoch, fängt mit der linken Hand auf, streckt die Hand auf, sagt, comment ça va, und zeigt mit dem Daumen diese Richtung. Und da kamen wir an Stadt Donaueschingen. Die Stadt war leer, aber entgegen uns kamen schon Fremdarbeiter mit vollgepackten Handwagen.
Auf dem Weg nach Hause. Wahrscheinlich.
Und wir gingen rein in ein Haus. Ich habe mir rausgesucht, ein paar Unterhosen, Hose, ein Hemd, eine Jacke, ein paar Schuhe. Das hat mir gereicht. Und da gingen wir weiter am Gasthof zur Sonne. Sag ich zu meinen Freunden, vielleicht gehen wir da rein. Wir haben uns da eingerichtet. Ich habe etwas von meinem künftigen Beruf in der deutschen Sprache, ist das Wort Beruf. Wenn man das Wort Ung daran hängt, wird es zu Berufung. Und das war der Beruf als Frauenarzt, Geburtshilfe später, ganz bewusst gewählt, war die Berufung. Und da habe ich sie gewarnt, wenn wir Essen finden, bitte, unser Magen ist nicht daran gewöhnt, vorsichtig. Ich habe Mehl gefunden, aufgekocht, ein bisschen Salz und eine Pansche.
Wahnsinn.
Und dann abends, ich konnte nicht einschlafen, in dem weichen Bett, hatte das Gefühl, dass ich falle. Erst auf dem Fußboden konnte ich einschlafen.
Sie haben auf dem Fußboden besser geschlafen als im Bett.
Ich konnte erst einschlafen.
Herr Weintraub, Ihre Geschichte, man kann das alles nachlesen. Es gibt ein sehr bewegendes Buch, in dem man das, Sie haben es auch dabei, genau. Indem man das sehen kann. Halten Sie es ruhig hoch. Wir machen das normalerweise nicht für Sie heute und hier sehr, sehr gerne. Lohnt sich sehr zu lesen. Und ich fasse das nur kurz zusammen. Sie sind, Sie haben es eben angedeutet, Frauenarzt geworden. Sie sagen, nach alledem, was ich an Tod gesehen hatte,
richtig,
wollte ich bewusst sozusagen dabei helfen, wie neues Leben auf die Welt kommt und entsteht. Ich würde gerne die anderen Gäste der Sendung jetzt dazu holen und Nadine Lindner erstmal fragen. Frau Lindner, wenn man das so hört und das ist alles sehr bewegend und nochmal, da sitzt jemand mit 98 Jahren, der im Fernsehen ein Interview gibt und das alles sehr klar reflektiert und auch nichts auslässt und nichts beschönigt. Wenn man sich heute mal so umschaut in Europa, nicht nur in Deutschland, und sieht, dass diese ganze braune Soße kommt immer wieder hoch. Haben Sie eine Erklärung dafür, für sich?
Na, ich habe Herrn Weintraub zugehört und ich hatte jetzt so als ersten Impuls eigentlich das Bedürfnis, erstmal ganz still zu sein und zuzuhören, weil ich auch nochmal über diesen Aspekt Ihrer Geschichte nachdenken musste, dass Sie auch so jung waren, dass Sie ja noch keine 20 waren und die Shoah, den Holocaust überlebt hatten und dann aber auch Ihr Leben weitergeführt haben und ja immer wieder auch auf die Menschlichkeit zurückkommen. Sie haben es ja vorhin angedeutet, dass das für Sie und auch in der Bildungsarbeit ja immer wieder der Punkt ist, den Sie in den Mittelpunkt stellen. Und das finde ich total wichtig, weil das, glaube ich, der Brückenschlag ist oder das ist, wo sich es dann auch immer wieder scheidet, glaube ich. Die Frage, wie gehen wir mit Artikel 1 Grundgesetz um, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wie gehen wir damit um und wie gehen wir einfach mit diesem Verständnis um? Und ich glaube, das muss man sich immer wieder vor Augen führen in Zeiten, wo nicht nur Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern Gesellschaften unter Stress sind, weil es Veränderungs- sozusagen Druck gibt, wo jeder vielleicht auch das Gefühl hat, für sich selber zu kämpfen, stehen zu müssen, auch in Konkurrenz zu anderen ist, dieses Denken in den Mittelpunkt zu stellen. Und ich glaube, wenn ich was mitnehme jetzt aus dem, was Herr Weintraub gesagt hat, aber auch dem, was ich aus Videos gesehen hatte, wo Sie zum Beispiel mit Schulklassen, mit Jugendlichen reden, dass man das einfach auch nochmal nicht nur betont und nicht nur sagt, es gibt den Artikel 1, der steht ganz vorne dran, sondern noch mal ganz deutlich macht, was heißt das für die Gesellschaft und was heißt das halt auch, wie wir uns als Bürgerinnen und Bürger untereinander sehen und eigentlich ja auch idealerweise untereinander stützen müssen. Mhm. So. Und Sie haben jetzt die politischen Entwicklungen angesprochen, die ja nicht nur in Europa, sondern eigentlich auch in Deutschland irgendwie genau in die andere Richtung laufen. Also wo es ja darum geht, Menschen je nachdem unterschiedlich in Gruppen zu unterteilen, eigene Privilegien zu verteidigen und wenn man jetzt zum Beispiel auf die AfD schaut, die Gruppen in den Mittelpunkt zu stellen, die man für sich selbst als eigen oder als wir betrachtet und alle anderen, ich sage das jetzt erstmal, mit unterschiedlichen Mechanismen davon möglichst fernzuhalten. Und das sind ja auch Dinge, die in Ihrer Heimat Schweden, Sie hatten es ja eben schon angedeutet, gibt es ja auch starke rechte Kräfte. Und es ist ja auch nicht so, dass die Schwedendemokraten im Moment auf dem absteigenden Ast sind, sondern ganz im Gegenteil. Und es gibt andere Kräfte in Europa. Wir werden es zur Europawahl dann sehen Anfang Juni, wie sich das dann auf dem Wahlzettel ausdrückt. Mhm. Aber so wie die Gemengelage ist, wenn man in die Niederlande schaut mit Herrn Wilders, wenn man nach Österreich schaut mit der FPÖ, wenn man nach Frankreich schaut mit Frau Le Pen, das sind ja Dinge, die einem wirklich gerade auch in diesen Ungleichheitskategorien zu denken geben. Und ich möchte aber trotzdem noch was Positives jetzt zum Schluss sagen. Wenn man ins Nachbarland Polen schaut, wo Sie, Herr Weintraub, ja natürlich auch Bezüge hin haben, da hat man gesehen, wie man durch eine Wahl diese Dinge auch wieder zurückholen kann.
Ich würde gerne Harald Jener fragen als Historiker an dem Punkt. Herr Jener, unser Umgang damit, wenn wir jetzt ins Hier und Heute kommen, wenn man diese Geschichte hört, wenn man sich mit Nationalsozialismus beschäftigt, geht es Ihnen da manchmal so wie mir, dass Sie sich fragen, ob wir das richtig adressieren? Also anders gesagt, wenn man hört, was wirkliche Nazis gemacht haben, wozu die fähig waren und wie schnell wir heute dann teilweise auch mit dem Begriff Nazis für alles Mögliche zur Hand sind, ist das dann nicht etwas, was das sozusagen, was das inflationär gebraucht und am Ende nicht mehr das beschreibt, was wirkliche Nazis waren?
Ja, das ist eins der ganz großen Probleme, dass sich durch dieses ständigen Gebrauch des Wortes Nazis die Vergangenheit abflacht und dass man unterschätzt, was damals passiert ist. Man verharmlost im Grunde genommen die Verbrechen von damals, wenn man sie allzu rasch vergleicht mit dem, was die AfD jetzt beispielsweise fordert oder andere, auch von mir aus sehr braune Kräfte. Da gibt es ja schon noch entscheidende Unterschiede. Also dieses, dass ein Volk, was damals zu den zivilisiertesten der Erde gehörte, derartig verkommt und eine solche Tötungsmaschinerie errichtet, so eine industrielle Mordmaschinerie und durch ganz Europa zieht und überall fanatisch Juden sucht, zusammentrommelt, zusammenkarrt und sie dann gezielt vernichtet, mit unfassbarem Aufwand auch, das ist schon schwer zu begreifen. Und das erschüttert das Vertrauen in die Zivilisation wirklich sehr, sehr, sehr nachhaltig. Also seitdem gibt es natürlich so ein Allerweltsvertrauen in unsere Kultur, in unser Zusammenleben. Aber es bleibt doch im Grunde genommen weltweit so ein Rest übrig. Diesem Firnis so ganz kann man dem nicht trauen.
Ist richtig.
Und
aber heute der Umgang, Herr Jeder, das ist mir interessiert auch, weil Frau Lindner als Journalistin hat das Thema ja auch. Ja. Wir alle haben dieses Thema. Es ist auch ein mediales Thema. Die Frage sozusagen, wie setzt man sich beispielsweise, ich sage bewusst beispielsweise, weil es geht nicht nur um die, mit der AfD auseinander, kritisch, nüchtern, sachlich, klar, aber ohne sie zu dämonisieren.
Nein, indem man sie ganz genau beschreibt und indem man auch die Unterschiede beschreibt. Also die Nazis
waren ja nicht nur... Der Gedanke dahinter ist, wenn man sie so dämonisiert, das will ich nur sagen, dann hilft man solchen Bewegungen im Zweifel.
Ja, die Nazis waren ja nicht nur fremdenfeindlich, die Juden waren keine Fremde. Die Juden waren in Deutschland ein integraler Bestandteil der Gesellschaft. Hitler sagte, dass die Juden so aussehen wie wir, dass sie sich verhalten wie wir, das ist gerade das Perfide. Das macht ja das Verschlagene der Juden aus, dass sie sich so verstellen. Das ist eine Mimikrie, die verschleiern soll, dass sie insgeheim doch nur uns aussaugen wollen. Der Jude kann gar nicht anders, als uns zu schaden. Aus diesem, da kann man natürlich als jüdischer Mensch gar nicht raus. Und der Jude, der Hitlerjude, ist eine Konstruktion, ein Phantasma. Deshalb mussten ja die Menschen alle auf die Pfarrämter rennen, in die Einwohnerämter rennen und nachweisen, dass sie Arier sind und eben keine Juden, weil man Juden gar nicht unterscheiden konnte. Da sieht man, was für ein wahnhaftes Konstrukt das ist. Und da ist natürlich die Fremdenfeindschaft etwas anderes. Also wenn die Menschen im Moment Angst haben vor einer ungeregelten Migration, Angst haben vor einer anderen Religion, Angst haben vor Leuten mit einem islamistischen Hintergrund, die unsere Gesellschaft ablehnen, die ein machistisches Verhältnis zu Frauen haben. Und das sind Vorbehalte, die man in gewisser Weise rational nachvollziehen kann. Die Schlüsse, die daraus gezogen werden, insbesondere wenn sie gewalttätig werden, wenn sie in Gewaltfantasien münden, die sind natürlich abscheulich, die sind fürchterlich. Aber diese Leute immer pauschal als Nazis zu bezeichnen, dämonisiert die im Grunde genommen.
Genau darauf will ich hinaus.
Diese Dämonisierung führt dazu, dass sie bei ganz widerlichen Menschen noch mal an Respekt gewinnen. Und sie führt dazu, dass die Gesellschaft immer mehr desensibilisiert und dass die Unterschiede zwischen den wirklich gefährlichen und den nur bedenklichen Leuten und denen, mit denen man ja durchaus rational diskutieren kann, immer weiter zusammenschmelzen. Man drängt die Leute nach rechts.
Sollte man buchstäblich die Äußerungen, die sie von sich geben, auf Plakaten den Leuten vor die Augen zeigen. Ja. Dieser Ausspruch von diesem sogenannten Fliegenschiss der Weltgeschichte, den sie Holocaust bezeichnet haben.
Ja.
Und sie glauben, jetzt wieder Zeit gekommen, wo man frei und ohne Strafe zu befürchten, offen wieder Juden als freiwillig sehen kann und wieder auf Juden hetzen.
Frau Lindner, ich würde Sie gerne fragen an dem Punkt der Umgang. Sie wollten gerade erwidern.
Eigentlich widersprechen.
Widersprechen auch gerne. Nochmal auch an Sie die Frage der Umgang, ne? der Zuschreibung sozusagen. Ich habe so einen Satz von Ihnen im Kopf, wo Sie auch sagen, da verschiebt sich sozusagen auch die Grenze des Sagbaren. Was vor ein paar Jahren noch etwas war, was man sich eher so hinter vorgehaltener Hand erzählt hat, sagt man heute relativ offen. Und ich würde auch an Sie gerne die Frage stellen, hat das auch was damit zu tun, dass wir das dann teils so beschreiben, wie wir es beschreiben? Also jetzt auch mal mit Blick auf unsere eigene Zunft.
Nee, weil ich würde sagen, es sind ja Entscheidungen, die Personen treffen, die in der AfD aktiv sind. Die entscheiden, mit wem sie sich treffen, mit wem sie sich gemein machen. Die entscheiden sich dazu, auch wenn es jetzt keine Parteiveranstaltung war, aber
Sie reden jetzt von Potsdam.
Ja, sich mit Herrn Sellner in einer Potsdamer Villa zusammenzusetzen und seine Konzepte dort zu diskutieren. Das ist jemand, auch wenn es Leute gibt in der Partei, die sagen, ach, wer ist denn Herr Sellner? Ich weiß ja gar nicht, wer er ist. Man muss es nur einmal googeln, um diese Person ihren Einfluss als langjähriger Anführer, auch langjähriger Vordenker der identitären Bewegung in Österreich zu kennen, damit auch seine Ideologiekonstrukte zu kennen und damit auch seinen Wunsch zu kennen, das jetzt nicht nur zwischen Buchdeckel zu schreiben, wie er es im Antaraus Verlag macht, sondern in der AfD natürlich halt auch ein Vehikel sieht, ein Gefäß sieht, einen politischen Akteur sieht, mit dem man das in irgendeiner Form auch umsetzen kann. Also das sind halt Punkte, wo mein Eindruck im Moment ist, dass auch gewisse Selbststeuerungsmechanismen in dieser Partei, sofern es sie jemals gab, und ich glaube, es gab ein paar Leute, die das irgendwie noch in Ansätzen hatten, dass da spätestens seit diesem Potsdamer Treffen einfach schlicht und ergreifend so nicht mehr stattfindet. Und deswegen ist mein Eindruck halt auch, dass die AfD da sehr genau weiß, was sie tut und dafür halt auch verantwortlich gemacht werden muss und das dann halt auch in der Öffentlichkeit Es war sicherlich kein Wunsch der AfD und der beteiligten Personen, wo ja auch CDU-Leute dabei waren, oder Werteunionsleute, dass das irgendwie das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Aber so ist es nur halt einfach gekommen. Und da muss man sich dann halt schon fragen, es sind mündige Bürgerinnen und Bürger, sind Menschen, die sich teils hauptberuflich, teils nebenberuflich mit politischen Zusammenhängen befassen. Und da ist dann auch jeder Herr seiner selbst auch zu sagen, nein, ich gehe zu so einem Treffen. Oder wenn ich sehe Herr Sellner Tochter auf, dann gehe ich halt auch wieder nach Hause. Und wenn ich da bleibe, ist es halt auch ein Statement.
Kommt gerade heute auch raus, dass offenbar noch mehr AfD-Verwicklung dort war als bisher bekannt. Herr Hinner, würde trotzdem noch mal gerne fragen. Wenn wir gerade hören, da waren Menschen aus der CDU, würde ich trotzdem niemals sagen, weil da jetzt zwei Leute aus der CDU waren, auch Werteunion, alle 400.000 CDUler sind sozusagen gleich rechtsverdächtig. Muss man den gleichen Maßstab nicht auch sozusagen bei den anderen dann anwenden? Wenn wir irgendwann mal, mir geht es darum, wie kommen wir irgendwann wieder in einen echten Diskurs? Dieses, weil was wir im Moment ja erleben, und das ist ja auch das, was Sie in Ihrem Buch Höhenrausch in Bezug auf Weimar beschreiben, dieses sozusagen verächtlich machen der jeweils anderen Seite, dieses gar nicht mehr miteinander reden können, dieses überhaupt nicht mehr irgendwie ernst nehmen, was der eine oder die andere sagt. Das ist ja eine Situation, die es damals in der Situation auch so gab.
Ja, zur Demokratie gehört ein bestimmter Umgang miteinander. Und da gehört zunächst auch mal die Unterstellung, dass der politische Gegner es in irgendeiner Form auch gut meint, nur die falschen Mittel gebraucht. Und wenn wir in der Diskussion mit politischen Gegnern, mit Rechtsradikalen beispielsweise, das, was er sagt, nie wörtlich nehmen, sondern immer versuchen, dahinter das noch viel Bösere zu sehen, anstatt eben zunächst mal ihm zu unterstellen, er würde es vielleicht auch gut meinen, dann vergeben wir uns schon alle Möglichkeiten, mit ihm in ein Gespräch zu kommen.
Das ist Beispiel? Können Sie es mal konkret
machen? Das ist eine demokratische Grundregel. Ja. Also, und ein Beispiel ist, Tino Chrupalla sagt, natürlich sollen Deutsche mit Migrationshintergrund nicht abgeschoben werden. Da kann man jetzt in einer Talkshow ihn darauf festnageln und so. Sie würden sich also vor einen Deutschen mit türkischem Hintergrund schützend stellen, wenn einer ihrer rechtsradikalen Parteigenossen ihn mit Deportationsfantasien bedrohen würde. Mhm. Dann könnte man abwarten. Tino Chrupalla müsste dann sagen, ja, würde ich. Stattdessen hat dann in einer Diskussion vor kurzem dann die Talkmeisterin versucht, ihn so als Heuchler darzustellen, indem sie alle möglichen Leute der AfD aufgezählt haben, die aber eben genau in diese Ecke argumentieren. Und dadurch, indem man aber einen im Grunde genommen recht positiven Satz von Chrupalla sofort in Zweifel zieht, sofort als Heuchelei bezeichnet, anstatt ihn zu honorieren. Dadurch verwischt man so wichtige Unterschiede.
Darauf wollte ich hinaus. Man nimmt sich die Möglichkeit, sozusagen im Gespräch zu bleiben, letzten Endes.
Einmal das und man kehrt die AfD zusammen auf den schlimmstmöglichen Nenner. Und das führt irgendwie zu einer ständigen Radikalisierung. Ich möchte nicht behaupten, dass es nicht in der AfD natürlich auch diese Radikalisierungsmomente von selbst gibt. Mhm. Aber wenn wir uns die letzten 10 Jahre angucken, sieht man, wie sehr die mediale und liberale Öffentlichkeit dazu beigetragen hat, dass die Unterschiede in der AfD, die es gab, eine große Bandbreite, alle nicht mehr kenntlich wurden. Wenn wir uns daran erinnern, wie Frauke Petry, selbst Bernd Lucke, der wurde genauso als Nazi bezeichnet wie später Bernd Höcke. Also da wurden überhaupt gar keine Unterschiede gemacht. Die wurden immer in diese Nazi-Ecke gedrängt. Und das führt eben dazu, dass irgendwann deren Anhänger sagen, okay, sind wir eben Nazis, anstatt dass viele gerade im Osten immer empört auf diesen Nazi Vorwurf reagiert hatten. Daran sah man doch, da gibt es eine Gemeinsamkeit. Die finden Nazis entsetzlich. Naja, dass man die aber immer dahin drängte.
Ja, aber es sind ja Mechanismen, die dürfen sie ja auch. Ich würde die AfD da nicht so sehr in Schutz nehmen, weil die AfD sind Menschen, die in dieser Partei agieren und die sich aus bestimmten Gründen zu Handlungen entschieden haben. Also Bernd Lucke hat die Partei, weil er sehr schnell sehr viele Mitglieder gewinnen wollte, hat bestimmte Leute in seine Partei hineingelassen. Das war eine sehr bewusste Entscheidung. Frauke Petry ist selber aus der Partei ausgetreten, nachdem sie eine entscheidende Niederlage errungen hat, nämlich in ihrem Versuch, die AfD sozusagen zu verbürgerlichen und dann am Ende doch noch irgendwie koalitionsfähig zu machen. Da ist sie abgestraft worden von der Partei, ist dann 2017 rausgegangen. Jörg Meuthen ist selber aus der Partei ausgetreten, hat dann noch, glaubwürdig oder nicht, auf Extremismus in seiner Partei hingewiesen. Also das heißt, man hat bei diesem Prozess...
Ich fand, Frau Lindner, ganz kurz, ich hatte auch hier in der Sendung gemacht, ich fand das immer sehr glaubwürdig, also von Herrn Meuthen an dem Punkt. Ich hatte nie einen Grund daran zu zweifeln. Ich nehme das erstmal ernst, wenn er das so sagt.
Ja, aber seine Handlung, die Handlung von Herrn Meuthen haben ja nicht dazu
gepasst. Aber die Konsequenz war ja dann irgendwann zu sagen, okay, pass auf, ich krieg das nicht mehr in den Griff und ich gehe da jetzt raus. Das fand ich in seiner Art sehr konsequent.
Ja, das stimmt schon. Aber er konnte ja nicht glaubwürdig so tun, als hätte er vorher nie was damit zu tun gehabt. Er hat sich ja selber mit diesen Kräften auch in der Partei gemein gemacht. Er hat auch für seine Anliegen gestritten, indem er zum Beispiel sehr in Frage gestellt hat, wie stark geht man zum Beispiel Koalition mit Kräften der Straße ein, Querdenker, wie stark gliedert man sich an Bewegungen der Straße an. Da hat er noch versucht, die Partei sozusagen davon wegzubekommen, ist aber auch damit gescheitert.
Genau,
und auch dann damit sozusagen konnte er innerhalb dieser Partei die sogenannten bürgerlichen Kräfte oder liberalen Kräfte nicht mehr für sich mobilisieren. Und das sind Mehrheitsentscheidungen in einer Partei. Und spätestens seit dem Parteitag von Riesa 2022 sind diese Personen, die sich noch gegen diesen Kurs verwehrt haben, völlig marginalisiert. Sie sind entweder aus der Partei ausgetreten, sie spielen keine Rolle mehr im Parteivorstand und auch innerhalb der Diskussion der Partei nicht mehr. Also deswegen würde ich halt sagen...
Die Analyse würde ich teilen, aber nochmal der Punkt von Herrn Jähler, wie Sie das sehen, der sagt, das ist ja der Gedanke dabei, wir haben im Grunde Bernd Lucke und Frauke Petry und Herrn Meuthen beschrieben wie Björn Höcke.
Nee, also das würde ich jetzt ehrlicherweise nicht so sehen. Und Sie sind Mitglieder.
Das war der Gedanke.
Naja, Sie sind Mitglieder in einer, also A, sind Sie Mitglieder in einer Partei. Gut, Sie hatten teilweise unterschiedliche Ansichten dazu, wie man damit umgeht. Aber man hat ja auch Björn Höcke, und das passiert ja bis heute, versucht man ihn ja klein zu reden und zu sagen, ja, er ist ein Thüringer sozusagen Landespolitiker, ja, er ist ja nicht sozusagen, er vertritt ja nicht die Gesamt-AfD. Also da wird ja auch immer versucht, so ein Cordon sanitaire, also irgendwie so eine Art Schutzraum, um Björn Höcke rumzubilden und wird versucht zu sagen, nee, er steht nicht für die Gesamtpartei, was er formal nicht tut. Aber in der Wahrnehmung der Partei, auch in seinem innerparteilichen Einfluss, sehen die Dinge anders aus. Mhm. Und da ist mein Eindruck, dass es auch durch Veränderungen auch in der Mitgliederstruktur der AfD, Eintritte, Austritte, auch Dinge sind, die diese Partei für sich selber regelt und sich dann an vielen Stellen einfach für das Radikalere entschieden hat. Ich habe aus der Partei,
das ist unbenommen so,
auch in puncto Potsdam, niemanden gehört, der sich mal öffentlich hingestellt hat und gesagt hat, seid ihr denn des Wahnsinns, euch mit dem Sellner zu treffen? Ich weiß, dass es Menschen gibt, die so denken, aber sie sagen es nicht mehr laut.
Das stimme ich Ihnen vollkommen zu. Und um das mal klar zu sagen, ich bin heilfroh, dass es im Moment diese massenhaften Proteste und Demonstrationen gibt. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Zeichen, dass aus der Gesellschaft in so großen Mengen klargemacht wird, also mit diesen Deportationsfantasien, da ist eine ganz klare Linie, stopp, da geht es nicht weiter. Aber wir müssen eben auch... und selber fragen, also was wir dazu beigetragen haben.
Ich sage mit jetzt, wir meinen als Sie wir als Medien?
War ja viele, viele Jahre Journalist, Feuilletonchef der Berliner Zeitung. Was haben wir dazu beigetragen, dass die AfD immer stärker wird im Osten? Und da muss ich sagen, das ist ein großes Versagen auch der Medien. Wenn ich sehe, wie wir also das Unbehagen an den Corona-Maßnahmen, wie wir da gleich immer besonders den Osten in eine bestimmte Ecke geschoben haben. Wir sehen gar nicht die Unterschiede, die zwischen so einem traditionellen rechten nationalsozialistischen Denken besteht und diesem spezifisch ostdeutschen Widerstand gegen so staatliche Maßnahmen. Er hat so ein bestimmtes anti-autoritäres Moment sogar. Die Leute wollen sich nicht in ihren Heizungskeller regieren lassen. So verrückt das ist, dass die das glauben. Aber die wollen nicht dauernd Dinge vorgeschrieben haben. Die wollen nicht so ein staatliches Impfregime. Daran sieht man doch so ein großes anti-etatistisches Element, was zum früheren Nationalsozialismus überhaupt nicht gehörte. Ganz im Gegenteil. Also da ich nun 70 bin und aus einer anti-autoritären Bewegung, sehe ich mit großem Erstaunen, wie so anti-autoritäre Elemente vollkommen nach rechts gerückt sind.
Ja gut, aber weil sie auch oft einhergehen mit autoritären
Denken. Aber kurz den Gedanken nochmal zu Ende. Sie dürfen sofort.
Nein, aber die sind vollkommen nach rechts gerückt und selbst Landkommunen und sowas, das hat nichts nur damit zu tun, dass die in der Daueropposition sind, sondern das hat mit so einem antistaatlichen, antietatistischen Reflex zu tun, der in Thüringen und Sachsen besonders stark ist, eben auch aus der SED-Vergangenheit. Und wenn wir damals bei diesem wirklich auch existenziellen Streit um die Corona-Maßnahmen so Leute wie diese verrückten Aluhutträger und sowas immer in diese Nazi-Ecke drängen, und das können Sie nicht abstreiten, dass wir das ständig gemacht haben, dann hat das Konsequenzen.
Wenn Sie mal 2015, 2016 noch einmal in dem Zusammenhang mal reflektieren, Migrationskrise,
ähnlich schauen Sie desolat. Darauf? Ähnlich desolat, weil die Medien da diese Willkommenskultur im Grunde genommen selber zelebriert haben, anstatt nicht nur darüber zu berichten. Also jede skeptische, ein bisschen coole Berichterstattung, die auch mal Probleme darstellen wollte, die hatte ja überhaupt gar keine Chance. Fast alle Journalistenkollegen, die ich kenne, haben sich also im Grunde genommen zu so Volkspädagogen aufgeschwungen und haben irgendwie jetzt in dem durchaus sympathischen Wunsch, jetzt endlich mal der Welt zu zeigen, dass es ein anderes Deutschland gibt, dass es so ein weltoffenes Deutschland gibt, dass wir nichts mehr zu tun haben mit dem Nationalsozialismus, zu einer vollkommen unkritischen, sentimentalen Berichterstattung aufgeschwungen. Das Fernsehen war voller kitschiger Berichte über alle möglichen lerneifrigen Syrer, die irgendwo in Wohnküchen saßen mit süßen Bürgerinnen und haben Nachhilfeunterricht gelernt. Das kann man alles machen, aber wenn das nur solche Berichte waren und wenn alle Ängste der Menschen irgendwie vor dieser unkontrollierten Zuwanderung immer nur diffamiert wurden als kleingeistige, nationalistische Vernichtungswünsche oder Fremdenhass, dann hat man tatsächlich ein großes Problem. Und auf diesen Kampagnenjournalismus, der dann auch noch diese sentimentalen, so ein bisschen öligen Züge hatte, hat besonders die ostdeutsche Bevölkerung allergisch reagiert, weil sie diesen Art von Journalismus kannte. Weil sie diesen staatlich gelenkten Journalismus kannte. Nun muss man dazu sagen, ist der bei uns nicht staatlich gelenkt, sondern das war eine ganz freiwillige Geschichte. Das war so eine euphorisch, menschlich, aber eben erzieherische Berichterstattung, die eben eigentlich keine Berichterstattung ist, sondern ein Stück Poesie, Journalistenpoesie. Und da ist ganz besonders der Osten allergisch gegen.
Als jemand, der lange auch in Sachsen gearbeitet hat, journalistisch gearbeitet hat, würden Sie das teilen oder anders? Also worauf Herr Jena ja, und deswegen war es mir so wichtig, diesen zweiten Schwerpunkt jetzt auch gerade im Kontrast zu der Geschichte, die wir eben gehört haben, die von den tiefsten Abgründen erzählt, die wir in der Geschichte der Menschheit überhaupt haben. Mal diesen Schwerpunkt zu setzen, zu sagen, müssen wir da möglicherweise, wenn wir zu einem wie auch immer gearteten neuen oder anderen Miteinander kommen wollen. Darum geht's ja. Das ist ja auch die Lehre aus dieser Weimarer Zeit. Wir müssen irgendwie in dieser sehr verfahrenen Situation versuchen, wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. Was ich da eben gehört habe, ist doch eigentlich der Appell, sozusagen nicht unkritisch zu sein, und nicht zu verharmlosen, aber der Appell, genauer hinzugucken, zu differenzieren und statt schwarz und weiß öfter Grautöne zu malen. Würden Sie sagen, da haben wir eine Aufgabe?
Ja und nein. Aber ich meine, Herr Jänner war ja selber Journalist in dieser Zeit. Sie waren sogar in leitender Funktion. Deshalb wäre dann halt die Frage, wären Sie natürlich an einem entscheidenden Hebel gewesen, dann diese Dinge auch zu ändern, auch andere Akzente selber zu setzen? Weil es ist ja so, dass...
So habe ich das auch verstanden, durchaus selbstkritisch
versucht. Dass man im journalistischen Arbeiten für sich sozusagen seinen Arbeitsbereich hat, dann auch die Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel in einem Sender, in der Redaktion hat, mit denen man sich austauscht. Also ich war 2013, 14 und 15 in Sachsen. Das war eine interessante Phase, weil... Die AfD kam auf 2013, damals aber auch schon mit einem ganz dezidiert islamkritischen bis islamfeindlichen Unterton. 2014 kam Pegida dann auf, wo, und das ist interessant, genau diese Fragen ja aufgeworfen wurden. Also was heißt das für unsere Gesellschaft, wenn in großer Zahl Menschen einwandern? Die Schlüsse, die man dann daraus gezogen hat, also sowohl von Organisatorenseite her als auch von Teilnehmerseite her, waren natürlich zutiefst inhuman, weil man es abgelehnt hat, als Nullsummenspiel, als schädlich für die Bevölkerung dargestellt hat. Und das Problem war meiner Ansicht nach damals ein großes Schweigen der Politik in der Hoffnung, das wird schon irgendwann wieder vorbeigehen.
So nach dem Motto, wir sind immun dagegen. Ne?
Ja, wir sind immun oder jetzt ist erst mal Weihnachten und dann hören die Leute schon wieder auf zu demonstrieren. So, wir wissen jetzt, dass es anders war. Und dann kam 2015, wo es tatsächlich so war, in Sachsen haben Wohnungen gebrannt, wo Flüchtlinge einziehen sollten. Es ging jetzt nicht sozusagen um große Lager, sondern es waren Wohnungen in Meißen, die wurden angezündet. Erst mit Wasser überflutet, dann angezündet oder in einer anderen Reihenfolge. Also es war völlig klar, dass es dort gegen diese Menschen auch geht. Ich glaube aber, dass wir heute, denke ich, schon einen Schritt weiter sind. Also alleine, wenn man sich jetzt noch mal vor Augen führt, dass Olaf Scholz, sozialdemokratischer Bundeskanzler, ein Interview gibt, wo der Spiegel den Satz draus nimmt, wir werden in großem Stile oder wir müssen in großem Stile abschieben. Glaube ich, zeigt das ziemlich gut, wo die Debatte eigentlich mittlerweile hingewandert ist. Hin zu einer restriktiveren, und ich glaube, wir sehen heute eine Veränderung, wir sehen heute eine restriktivere Asyl- und Migrationspolitik. Also das heißt, sowohl Menschen, die aus Gründen auch immer nicht im Land sein sollen, wieder aus Deutschland herauszubringen. Man sieht dann auch den Versuch, höhere Hürden einzubauen, dass die Menschen nicht hierher kommen, und den Versuch aber gleichzeitig, Menschen, die schon hier sind, zum Beispiel über das Chancen- und Aufenthaltsrecht, dann auch hier einfach einzubinden und dann, und das ist ja der sozusagen die Kehrseite oder die andere Seite der Medaille, dann auch in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. So, und ich glaube, da kommt man dann halt auch an entscheidende Punkte. Viele aus der AfD können mit diesem Integrationsbegriff nicht richtig was anfangen. Es geht dann um Assimilation. Also das heißt, man hat dann halt auch nicht nur dieses Verständnis, jemand ist legal hier oder jemand ist Staatsbürger nach einer gewissen Zeit, sondern es geht auch um eine kulturelle Dimension, die man damit verbindet, eine bestimmte Art und Weise, wie die Leute leben sollen. Und da empfehle ich die Lektüre des Buchs von Maximilian Krah, EU-Spitzenkandidat der Partei.
Für die Europawahl, ne?
Für die Europawahl, der das durchdekliniert hat. Und da gibt es eine Passage, die ist wirklich lesenswert, weil er da in diesem Buch quasi lauter darüber nachdenkt, wie, ob es denn möglich wäre, und da kommt er zum Schluss, es ist verfassungsrechtlich nicht möglich, aber was man denn mit den 15 Millionen Ausländern macht, er nennt sie Ausländer, die die deutsche Staatsangehörigkeit haben, wo er aber Assimilationsprobleme feststellt. Also das heißt, diese Menschen als
nachlesen, ne?
Sozusagen
nie zweimal in denselben Fluss und so.
Ja, genau, Höcke von 2018. Ja. Ich glaube halt heute hat es nochmal eine andere Bedeutung, weil halt natürlich heute die AfD viel stärker und viel näher dran ist, diese Dinge auch umsetzen zu können, weil sie sozusagen an der Macht kratzt.
Herr Weintraub, mit der Bitte um meine kurze Antwort. Ich habe es vorhin gesagt, Sie sind jetzt 98 Jahre alt. Sie haben hier Ihre unglaubliche Geschichte erzählt. Sie haben erzählt, warum Sie Arzt und insbesondere Gynäkologe geworden sind. Ich würde Sie nur zum Schluss gerne einmal noch mal fragen, wenn man so etwas erlebt hat, wenn man so viel Kultur des Todes erlebt hat, wie schafft man es dann, so optimistisch, so konstruktiv das Leben zu sehen, wie Sie das offensichtlich tun? Wie geht ein gutes Leben?
An erster Stelle Freude am Leben. Dass ich lebe, wirken kann und den Glauben an Menschen aufgebaut habe, daran festhalte und nicht aufhöre zu glauben, überzeugt zu sein, dass schließlich unendlich der gesunde Menschenverstand siegen wird und die Einsicht dieses Paradoxes, Absurdum, Soldaten ausbilden, Uniformen nähen, Waffen produzieren und vor allem dann billige Preise Menschenleben, um einen Widerspruch miteinander, Meinungsäußerverschiedenheiten, genannt Konflikte, zu lösen durch sich gegenseitig töten. Wie weit kann das Absurde gehen, anstelle einzusehen, man ist also sparsam, man will kein Geld verschwenden. Wie ist man so großzügig im Geld ausgeben für sich gegenseitig töten, anstelle die Wahl zu wählen, sparsamer das Geld zu sparen und Positives dafür zu
benutzen.
In Frieden nebeneinander zu leben.
Leben kostet nichts. Das ist der Satz, den wir uns für diese Woche und noch darüber hinaus merken werden. Ich danke Ihnen sehr und bin dankbar für die Chance, dieses Gespräch heute mit Ihnen hier in der Sendung geführt zu haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Nadine Lindner und bei Ihnen, Herr Jener, und sage gerne dazu Höhenrausch. Man sollte dieses Buch lesen, sehr, sehr spannend. Über die Weimarer Zeit sollten wir mal bei anderer Gelegenheit noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen, sprechen. Ihnen alles Gute. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal-Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.